Und wenn du so einen Beziehungstipp deinem jüngeren Ich in der anderen Kiste noch geben könntest, was wäre das denn?
Ja, ist gar nicht so einfach. Angenommen mal, das jüngere Selbst hätte nicht geantwortet, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, halt durch, ja, und stell dich deinen Ängsten. Ja? Das heißt, spring hinein in den Angstbereich, weil da wirst du Entwicklung finden.
Willkommen bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld.
Hallo Robert Cordes, ich freue mich voll, dass du heute in meinem Podcast Apropos Beziehung bist. Du bist ein Kollege von mir und wir kennen uns schon richtig lange. Ich habe nochmal überlegt, es muss mindestens sowas wie 2008 oder 2009 gewesen sein. Haben uns über so ein Coaching zusammen kennengelernt und haben dann festgestellt, hey, wir gehen voll in die ähnlichen Richtungen. Ich fand es immer voll toll und ein bisschen auch zu beobachten, was machst du denn? Und inzwischen bist du Institutleiter und Gründer von dem Institut für Beziehungsdynamik und ich freue mich voll, dass wir heute über dein neues Buch sprechen. Hallo Robert.
Hallo Anna, ja, vielen Dank, ja, das auch für die Einladung. Und tatsächlich, ich habe auch überlegt, das muss sehr lange her sein, ne? Dass wir wirklich auch immer so umeinander und hin und wieder gibt es irgendwie so Schnittpunkte, ja, und danke, dass du diese Schnittstelle selbst aufgesucht hast.
Ja, super gerne. Ich freue mich auf die vielen Dinge, die ich heute von dir lernen werde. Ich habe dein Buch Lust statt Frust vom vorzeitigen Samenerguss zu einer erfüllten Sexualität hier liegen und du hast es mir freundlicherweise zugeschickt und ich fand es voll toll, da reinzulesen, weil ich natürlich diese Themen Männer und Sexualität ganz viel auch in meiner Praxis habe und mir begegnen, aber so auch mit einem Mann darüber zu sprechen, der das Thema auch kennt und der vor allem sich da jetzt so ganz tief mit beschäftigt hat und auch jemand, der als Therapeut eben auch Menschen und vor allem eben auch Männer begleitet, da so Thema Sexualität, Körper, Beziehung irgendwie zu verbessern, finde ich heute bestimmt sehr, sehr wertvoll für den Podcast. Ich habe die allererste Frage, die kriegst du aber auch wie alle anderen auch, nämlich wie lebst du denn?
Na, ich lebe seit vielen Jahren mit Freunden zusammen, mit Weggefährten und Weggefährtinnen, darunter auch meine Partnerin und ja, lebe in Gemeinschaft quasi und das seit sehr, sehr langer Zeit.
Und hast immer also viele Menschen um dich rum, weil in deinem Institut bist du ja auch nicht alleine, da seid ihr auch verschiedene KollegInnen und arbeitest auch noch mit Gruppen und Menschen und arbeitest auch noch mit Menschen einzeln und in Paar. Das heißt, hast immer viele Menschen um dich rum.
Ja, und gleichzeitig ist natürlich so auch der, also gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, einfach mich mal zurückzuziehen. Ja, das ist, hat alles Vor- und Nachteile. Gerade in der Corona-Zeit war es natürlich toll, viele Menschen um sich herum zu haben und eben auch so wie beruflich als auch zu Hause eben nicht allein zu sein. Ne? Und gleichzeitig mag ich mich hin und wieder zurückzuziehen, um auch mal wieder Kraft zu sammeln.
Und fährst du dann richtig irgendwo hinweg oder hast du in deinem eigenen Wohnung, in deinem eigenen Space auch Platz für dich?
Ja, das auch. Also klar, ich bin gerade in meinem Beruf, neige ich dazu, mir öfter mal ein paar längere Urlaubszeiten auch zu gönnen. Ja, ich finde, das ist total wichtig, auch mal rauszukommen. Und gleichzeitig ist es halt so, dass ich im Alltag halt auch so meinen eigenen Space habe, auch mal die Zimmertür zumachen kann, für mich sein kann, ja. Das ist ja wichtig, sonst könnte man das, glaube ich, auch nicht so lange machen, mit Menschen zu arbeiten.
Sich immer wieder auch so ein bisschen zu leeren oder eben auch mit neuen Dingen zu füllen. Ich habe auch gesehen, du hast auf deiner Webseite, zumindest auf der von dem Institut Beziehungsdynamik.de auch ein bisschen über dich geschrieben und auch, was du für Fortbildung gemacht hast. Und ich fand es voll spannend zu sehen, dass du vor allem bei Männern gelernt hast. Ist es so?
Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, es ist tatsächlich auch sehr häufig so, dass, also ich war zum Beispiel, als ich bei Ulrich Clement war, waren 35 Frauen da und ich.
Ja, das war auch so, als ich da war.
Und ich glaube, du hast ja sowieso in unserem Feld viel mehr Frauen. Und wenn, dann sind halt viele Männer in lehrenden Positionen auch tatsächlich. Ne? Also ich hab das Glück gehabt, dass ich bei vielen Leuten, die auch Therapie in Deutschland entweder nach Deutschland gebracht haben, bestimmte Verfahren, ja, also und so auch so in der 68er-Zeit und in den Nachwehen quasi da tätig waren, dass ich bei vielen eben gelernt habe. Und deswegen bin ich auch total glücklich, weil das ist auch etwas, was, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so möglich ist, weil viele eben auch aufgehört haben zu arbeiten, ja.
Na, oder leider verstorben sind schon, wie David Schoenberg.
Ja, genau.
Voll der Verlust. Mhm. Und was würdest du sagen, mit welchen Problemen kommen denn Paare zu dir? Also vielleicht magst du mal von ein, zwei Beispielen berichten. Ich habe so auch natürlich mir Vornamen aufgeschrieben von den Menschen, über die du in dem Buch schreibst, also ja. Mike oder Manuel, Peter, Heike. Also gibt's magst du mal ein, zwei Beispiele nennen, mit welchen Problemen kommen denn Menschen zu dir?
Also ich habe, also wir bei uns am Institut für Beziehungsdynamik haben eben ja so als Schwerpunkt Sexualtherapie und wir trennen eben auch nicht zwischen Paar- und Sexualtherapie. Und von daher fühlen sich, glaube ich, wenn Paare kommen, auch viele Paare angezogen, die auch mit sexuellen Problematiken zu tun haben. Ja. Und ich habe eben auch in den letzten Jahren, seit 2006, sehr viel Erfahrung mit Männern gesammelt. Weil wir haben eine Zeit lang eben, aber ich fand es auch immer ein bisschen komisch, finde ich nach wie vor auch seltsam, wenn quasi eine Frau zu mir kommt, die sagt, irgendwie Vaginismus und ich arbeite mit der, ich finde, die sind teilweise dann auch besser aufgehoben, wenn sie halt vielleicht auch Verständnis bekommen, wenn ein Mensch eben das auch besser nachvollziehen kann. Ja? Und das ist mir nicht immer möglich, aber bei Männern halt ganz gut, weil ich eben auch ja, mich nicht unbedingt leicht getragen habe in meinem Leben und auch, glaube ich, diesen Job nicht hätte, wenn ich irgendwie nicht selber mit vielen Problemen durchs Leben gegangen wäre. Und von daher habe ich viel mit Männern zu tun, die mit Erektionsproblemen zu mir kommen, die mit Orgasmusproblemen zu mir kommen, Ejakulationsproblemen. Das heißt, entweder zu früh kommen, zu spät oder gar nicht kommen können. Und ja, wenn wir von Paaren sprechen, dann ist eigentlich das Hauptthema, aber das sagen halt auch viele andere Kollegen, eigentlich so Unlust, ja? Mangel an Begehren, Verlust von Begehren. Das sind dann meistens Paare, die lange Zeit zusammen sind, 10, 15 Jahre oder sowas. Und dann irgendwie seit 1 bis 5 oder ich hatte auch mal ein Paar, da, die seit 20 Jahren keinen Sex mehr quasi.
Ich habe einen Kollegen von uns, der gesagt hat, Paare begleite ich nicht, die länger als ein Jahr keinen Sex hatten, was ich immer viel zu krass fand. Ich dachte, okay, finde ich jetzt gar nicht so das einzige Merkmal für eine gute Beziehung, sondern fand auch immer, wenn beide dann auch sagen, egal in welchem Punkt der Beziehung, wir wollen irgendwie was verändern und was tun, heiße ich immer alle willkommen. Genau. Wie kam es denn dazu, dass du dich jetzt auf das Thema vorzeitiger Samenerguss so spezialisiert hast und auch dann, wie kam es dann auch zu dem Buch?
Das war eigentlich der Ursprung meiner Karriere, dass ich irgendwie komme aus einem kleinen Dorf in Ostfriesland. Mhm. Das heißt quasi Niedersachsen, Ostfriesland. Und ich bin dann irgendwann Mitte der 90er Jahre nach Berlin geflüchtet. Und mit wenig Ausstattung, sagen wir mal so. Ja. Ich habe dann in Berlin gemerkt, dass ich eigentlich wenig dazu in der Lage bin, Beziehungen zu führen und eben auch ja, mit sexuellen Problemen zu tun habe. Und dann begann eigentlich in Berlin erst eine Auseinandersetzung damit. Ja, Berlin ist ja auch so ein bisschen so die Therapiestadt mit allen Möglichkeiten. Und heute würde ich sagen, ich bin wirklich geflüchtet und ich weiß nicht, welchen Verlauf das genommen hätte, wenn ich nicht in Berlin immer wieder auch dann irgendwelche Impulse bekommen hätte. Und dann habe ich hier eigentlich angefangen, mich mit Selbsterfahrungsgruppen zu beschäftigen, Ausbildung zu machen. Bin eigentlich sehr stark nach Interesse gegangen, eigentlich auch deswegen, weil ich sehr gelitten habe.
So aus Not sozusagen, nicht nur Interesse, sondern auch aus eigenem Antrieb, so für dich.
Ja, absolut. Das war wirklich, damals wollte ich mir nicht eingestehen. Da dachte ich, ja, alles Interesse. Aber heute würde ich sagen, na klar, ich weiß nicht, welchen Verlauf das genommen hätte, wenn ich mich nicht begonnen hätte, mit mir zu beschäftigen. Ne?
Ich habe auch jede Fortbildung, die ich gebucht habe, immer wieder so im Sinne meiner Paare gebucht und dann immer wieder bei der Fortbildung gemerkt, warte mal, ich habe ja auch Themen. Das ist so schön. Und dachte mal, ja stimmt, ich kann ja auch was lernen. Ne? So ey, richtig toll. Und immer mich wieder neu überrascht, was ich alles lernen kann noch. Also vielleicht auch immer jede Fortbildung, die ich gemacht habe, total hilfreich für mich selber.
Ja, und irgendwann wurde dann natürlich, blieb mir nichts mehr anderes übrig, als in dem Bereich zu arbeiten. Ja? Weil eigentlich wollte ich was anderes machen, aber ich habe zum Glück nie einen Studienplatz bekommen. Sonst wäre ich, glaube ich, Anwalt geworden, aber ich glaube, ich hätte es niemals durchgehalten. Und so durch die Not und durch das, dass ich auch Dinge gefunden habe, die mir geholfen haben, war es dann halt irgendwann so, dass eben Menschen auch zu uns gekommen sind. Ich habe dann halt Freunde kennengelernt auf Selbsterfahrungsgruppen, in verschiedenen Ausbildungskontexten. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengetan und begonnen zu arbeiten. Ja. Und daraus ist dann halt echt eine Expertise entstanden. Und irgendwann dachte ich dann, und das lag schon ziemlich lange rum, diese Texte auf so einem USB-Stick, ich glaube seit 2012. Und dann dachte ich, na irgendwann sollte ich vielleicht mal. Und dann habe ich mich zusammengerissen und quasi das Ganze in Buchform rausgebracht.
Und du schreibst da, dass 15-30% der Männer unter vorzeitigem Samenerguss leiden. Wieso sind das so viele?
Ja, das frage ich mich auch. Ja, das ist natürlich, oder was ich mich erstmal gefragt habe, ist, warum sind die Zahlen so unterschiedlich? Ne? Ja. Da gibt es Studien, die sagen 5-30%. Also ja,
5-30 ist ja auch eine Range.
Super, ne? Jeder Dritte oder jeder Zwanzigste, also man weiß es nicht. Und das hat natürlich mehrere Ursachen. Also was ich recht einleuchtend fand, ist, das sind ja überwiegend Selbsteinschätzungen. Und wenn ich einen Menschen frage, wie er sich selbst einschätzt, ob er denkt, dass er zu früh kommt oder wie lange er durchhält quasi, dann misst er sich natürlich auch immer an seinen verinnerlichten Maßstäben. Und wenn ich denke quasi, meinetwegen so wie im Porno oder sowas, jemand hält 20 Minuten durch oder 3 Stunden und bei mir sind es nur 5 Minuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch recht hoch, dass ich mich dann abwerte und sage, ich komme zu früh, ich bin nicht normal, ich bin nicht so wie die anderen.
Und was würdest du sagen, was ist dann vorzeitiger Samenerguss, wenn jetzt zum Beispiel das nach 5 Minuten noch gar nicht gilt?
Es gibt ja Kriterien und die lauten so unter 60 Sekunden, ist halt extrem, oder unter 90 Sekunden. Und da gibt es so einen schönen Index, der natürlich auch so ein bisschen so die Hilflosigkeit der Medizin- bzw. Psychotherapielandschaft deutlich macht. Nämlich, das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich es zusammenkriege, IEVT, glaube ich, intravaginale Ejakulationslatenzzeit. Ja?
Wie lange ich brauche, um zu kommen, in sozusagen, in der Vagina.
Genau. Okay. Ja? Also das ist quasi das, worum man lange diskutiert hat. Und das ist jetzt nicht unbedingt mein Kriterium, weil das wäre ja komisch, jemand kommt zu mir und sagt, ich kann nicht lange genug zurückhalten. Ja, wenn ich dann sagen würde, wie lang ist es denn? Weil kein Mann sitzt da mit einer Stoppuhr, ja? Sondern es sind immer subjektive Erlebnisse. Das ist eher so das Gefühl, man kann es nicht halten, man hat keinen Einfluss drauf und es kleckert ab. Ist auch so, es ist eben kein Orgasmus-Erleben meistens, sondern eher sowas wie, oh Gott, es rutscht mir durch irgendwie. Also kein Höhengefühl, sondern eher sowas wie, es kleckert irgendwie ab. Mhm. Ja? Und natürlich Leidensdruck. Ja? Und so die offiziellen Kriterien laut ICD oder DSM-5, die sind meistens dann so, es sollte mindestens 6 Monate bestehen, das Problem. Ja? In 75% aller Fälle und eben nicht auf irgendwelche Partnerschaftskrisen oder sonst was zurückzuführen sein.
Bei dieser Selbsteinschätzung finde ich auch ganz spannend, wenn Paare zu mir kommen und dann wir auch über die Häufigkeit von Sex überhaupt sprechen. Also auch, wie häufig sie was finden, ja. Und dann ein Paar total leidet und sagt, oh mein Gott, wir haben so selten Sex. Und dann ist immer so wichtig zu fragen, wie oft ist das denn? Und was ist Sex überhaupt? Ist eh nochmal eine spannende Frage. Aber dann geht es zwischen, wir haben so wenig Sex, sowas wie nur 1-2 Mal in der Woche zu irgendwie Monate nicht. Und das finde ich mal ganz spannend. Und dann immer wieder auch diese Normativierung da drin, ja, diese Normierung da drin auf, was ist denn normal, ja? Und oh mein Gott, ich messe mich da an was und das macht mir Stress. Gar nicht, dass wir dann Sex haben, das ist ganz schön, aber dass es eben nicht so viel ist, wie ich denke, wir müssten, ja. Das finde ich auch immer, also da wieder auch zu justieren und das so zu eigenen Maßstäben zu machen und zu dem Maßstab des Paares zu entwickeln und nicht sich an irgendwas zu messen, was da irgendwo man irgendwo sieht oder hört.
Ja, ich frage dann manchmal, das ist ja so, wenn Paare mich fragen, ist das jetzt normal oder sind wir normal oder die ringen ja manchmal auch, dann sagt einer, naja, ich will mehr und der andere sagt, meinetwegen, ich will weniger. Und dann sage ich manchmal, na, 1,7 Mal ist normal. Das ist tatsächlich, glaube ich, die statistische Norm in Deutschland in der Woche. Und was bringt Ihnen jetzt die Zahl, wenn ich das jetzt sage? Ja, und dann sind wir natürlich schnell am Punkt. Aber das ist, glaube ich, echt ein Bedarf oder ein Bedürfnis, ne, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht an mir, sich dann auch abzugleichen, ne, und zu gucken. Und natürlich bei Sex sowieso, weil wir haben ja keinen Abgleich. Das sind ja meistens tabuisierte Dinge. Und ich weiß ja nicht, was andere im Schlafzimmer treiben. Ich habe üblicherweise, wenn ich mich selbst abwerte, immer das Gefühl, dass die irgendwie ein bisschen länger und mehr und größer und
toller.
Ja, toller sind als ich, ne? Und so entsteht dann ja auch Leiden, ne?
Ganz schlimm ist ja, wenn jemand dann mit dir Sex hat, der dann dich vergleicht mit den Vorpartnern und das bestätigt. Das ist ja auch so völlig unförderlich. Aber was würdest du, wir waren ja jetzt gerade so bei den Ursachen, wir waren noch nicht bei den Ursachen. Was würdest du sagen, was sind denn Ursachen von so vorzeitigem Samenerguss? Hast du da, welche Forschung gibt es da und was ist so deine Erforschung an der Stelle?
Also die Forschungsergebnisse sind üblicherweise so wie bei allen sexuellen Problematiken ja eigentlich relativ dünn. Ja? Mhm. Also so, du hast meistens sowas wie Bindungsstil und Also die Bindungsforschung hat da, glaube ich, viel gemacht. Und dann irgendwie so, ja, du hast irgendwie Traumatisierung erfahren und dann ist das irgendwie so, ne? Und je nachdem, in welche Schule du guckst, hast du natürlich andere Theorien. Also ein Analytiker wird sicherlich sagen, das hat irgendwie mit einer Mutterthematik zu tun. Ja, da gibt es auch Artikel davon, zum Beispiel Karl Abraham, der beschreibt das so als eine ja, unerlöste Mutterbindung zum Beispiel. Ja, VTler würden oder Verhaltenstherapeuten würden wahrscheinlich eher sowas sagen wie, das ist gelernt und man hat vielleicht irgendwie Masturbation als schnell und Druck ablassen kennengelernt und führt das dann so in einer erwachsenen Beziehung fort oder sowas. Ne? Also je nachdem, aus welcher Perspektive man guckt, kriegst du üblicherweise andere Gründe. Ne? Für mich, und das ist eben auch das, was ich jetzt in den letzten Jahren entwickelt habe, geht es eher um die Haltung. Ja, das heißt, um das, mit dem jemand innerlich in Kontakt ist. Und das sind dann meistens verinnerlichte Bilder, an denen ich mich messe. Meistens so irgendwie, wie sollte ein Mann sein oder sowas. Ja, also irgendwelche Männerbilder, die wir nie hinterfragt haben. Irgendwelche Bilder der eigenen Zielgruppe, sage ich mal. Also das heißt, irgendwie Frauenbilder oder auch Männerbilder, je nachdem, wie jemand da auch entsprechend orientiert ist. Oder das Körperwahrnehmung spielt eine große Rolle. Also wenn ich Männer frage, sag mal, wie geht's dir denn, wenn du irgendwie zu früh gekommen bist, dann antworten die häufig in Bewertungen. Dann kommt sowas wie, ja, nicht gut oder schlecht, das ist doch klar. Ja? Und dann müssen wir manchmal erstmal den Körper erobern und auch die Sicht auf den eigenen Körper. Da ist manchmal eine ganz undifferenzierte Sicht der eigenen Körperlichkeit. Ne? So, das ist für mich, ist eben die sexuelle Problematik oder auch eben vorzeitige Ejakulation, das Ergebnis innerer Haltung, könnte ich sagen.
Und das heißt auch, dass und das wird ja deutlich, auch wenn du über Haltung sprichst und eben auch die Gedanken über sich selber und so das eigene Mindset, dass diese psychischen Faktoren natürlich da voll die große Rolle spielen. Also es eben nicht immer ein mechanisches Problem ist, sondern eben so, wie stehe ich zu meinem Körper? Du hast so schöne Beispiele drin über das Thema Schatten und Arbeit mit Schatten. Also so, dass eben so, also welche Rolle spielen da eben wirklich auch diese psychischen Faktoren? Kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu zu sagen?
Ja, die entscheidenden. Also es gibt ja immer, es gibt bei anderen Störungen und Problematiken, zum Beispiel Erektionsstörungen und so, da gibt es ja irgendwie viel, viel mehr organische Einflüsse. Also da würde ich halt sowieso, und grundsätzlich schicken wir natürlich Männer und Menschen auch immer zu Ärzten vorher. Also kann zum Beispiel sein, dass bei Erektionsproblemen Hypertonie, Bluthochdruck oder auch Diabetes oder irgendwie Tumore und so weiter dahinter stecken. Während bei vorzeitiger Ejakulation hast du so gut wie kaum irgendwelche organischen oder Medikamenteneinflüsse oder sowas. Ne? Und da kann man davon ausgehen, dass das halt in starker Weise auch psychisch beeinflusst ist. Ja? Gibt so ein paar Horror-Dinger auf dem Markt, ja, irgendwie, dass so ein, ich glaube, so ein Berliner Arzt, der verödet dann Nervenenden in der Eichel, wo ich denke, mein Gott.
Wie viele von den 9000?
Ja, also wirklich, wo ich dann denke, was sind das für Methoden? Aber gut, im Bereich Sexualtherapie haben wir damit ja zu tun, ja. Es gibt ja auch zum Beispiel, dass vielfach Botox verwendet wird bei Frauen, die zum Beispiel Vaginismus haben, ja, und so weiter. Aber für mich ist es eben so, es gibt eben kaum organische Einflüsse, die lasse ich natürlich abchecken und dementsprechend sind wir dann schnell eben bei psychischer Zuschreibung, bei der Innenwelt, ja, und können dann halt eigentlich auch viel mit Introspektion und mit eigentlich psychotherapeutischer Arbeit machen. Ne?
Was würdest du denn sagen, welche Behandlungsmethoden oder so Therapieansätze sind denn da besonders effektiv? Also weil ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Zugang eben auch von Männern, aber auch Menschen überhaupt, ja, einfach erstmal auch schwierig ist, ja, zu sagen, ah, genau wie du beschreibst, ne, so wie, was ist denn da in dir los? Naja, also so, dass einfach so diese Auskunftsfähigkeit über das eigene Erleben und die inneren Prozesse und Zustände einfach wir alle irgendwie nicht so richtig gut gelernt haben. Weder in Friesland da oben noch eigentlich so ganz pur in Berlin, ja, sondern sag mir doch mal, wie geht's dir denn wirklich und was sagt dein Körper dir und wo spürst du das? Das sind ja wirklich alles Sachen, die man so aufwendig nachlernen muss. Was würdest du denn sagen, aber was gibt es da was so besonders effektiv ist?
Also das ist natürlich, wenn wir gerade da sind, also Therapieverfahren kann ich nicht einschätzen. Ja? Es gibt nur Zahlen, die mich echt geschockt haben, dass zum Beispiel nur 8% aller Männer bisher überhaupt Unterstützung aufgesucht haben. Ne? So, und dann, wenn wir uns das Wesen mal angucken, das ist ja das Spannende. Ich glaube tatsächlich, dass viele körperliche Übungen total hilfreich sind. Ne? Es gibt zum Beispiel aus dem Taoismus Übungen, wo man zum Beispiel bestimmte Punkte drückt, oder im Tantrismus gibt es Atemtechniken und Bewegungsmöglichkeiten, ne? Oder Slow Sex wäre sicherlich auch sehr hilfreich, ne, wenn es um Techniken geht. Aber jetzt kommt das Spannende. Es gibt eine Studie aus Großbritannien, die hat besagt, oder hat man herausgefunden, dass 50% aller betroffenen Männer noch nie in ihrem Leben mit irgendjemandem drüber gesprochen haben. 8% sind in ihrem Leben überhaupt zu Profis gegangen. Jetzt überleg mal, dass ein Mann, der noch nie in seinem Leben drüber gesprochen hat, plötzlich seinem Partner oder seiner Partnerin beschreiben soll, welchen Punkt er zwischen Damm und Hodensack drücken soll, beziehungsweise dass er quasi die Hand hebt, wenn er kurz vorm Kommen ist. Ja, das kann einfach nicht funktionieren. Das heißt, ich habe erstmal mit enormem Schweigen zu tun, ja, mit nur total auch mit Scham und Schuldgefühlen. Das heißt, das sind üblicherweise Männer, die gar keinen Zugang haben zu sich und das manchmal über Jahre und Jahrzehnte verdrängen. Das ist wirklich total berührend, ja. Also manchmal mit enormer Selbstbezichtigung einhergehend, ja, das sind manchmal Männer, die total hart mit sich ins Gericht gehen. Und wenn ich dann eine Übung mache, und das ist ja das Fatale, und sage, auch machst du mal Beckenbodentraining oder Start-Stop und hältst quasi beim Urinieren halt den Strahl an und so, und dann trainierst du den Beckenboden und solche Geschichten, ja, das wären so klassische Methoden, ja, dann ist das natürlich verheerend, ja, weil eben ich damit das Schweigen natürlich nicht umgehe und weil das manchmal auch Männer sind, die dann sagen, oh, jetzt habe ich die super Methode, jetzt bin ich zu blöd, die anzuwenden.
Also so eine neue Selbstbeschriftung, die nicht hilfreich ist.
Ja, nun dir wieder die Keule innerlich drüber, so, ne? Aber massiv meistens, ja. Und deswegen komme ich nie zu früh mit irgendwelchen Übungen um die Ecke, ne? Das ist, wir wollen erstmal immer verstehen, Raum fürs Problem erleben lassen, ja, und die Innenwelt würdigen, weil das ist immer der Zugang, den die meisten gar nicht haben, ja.
Und findest du es dann leichter für die Männer, wenn sie erstmal nur mit dir sprechen, oder machst du das auch schon in Anwesenheit der Partnerin oder des Partners?
Ich bin tatsächlich sehr vorsichtig, wenn es um sexuelle Problematiken geht, einen Partner dazu zu packen oder dazu zu holen, weil ich manchmal die Erfahrung gemacht habe, dass gerade wenn es um Männer geht und die sich eh schwer ausdrücken können, und wenn dann noch die Partnerin oder der Partner dabei sitzt, dass der Druck dann noch mehr steigt, ja? Und wenn dann gar nichts rauskommt und die sitzen dann manchmal da und sagen, ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich mich jetzt beschreiben soll, dann wirkt das manchmal nach und dann gehen die so nach Hause, haben Schamgefühle und brechen dann vielleicht auch die Paartherapie ab. Ja, und auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, warum soll ein Partner dabei sein? Ja? So. Erstmal ist es ja auch, geht es um die eigene Körperbeziehung, erstmal geht es auch darum, dass man vielleicht auch Schattenaspekte ausdrückt, die vielleicht gar nicht dem Partner gegenüber ausgedrückt werden sollten, ja, weil das führt vielleicht noch zu noch mehr Konfusion, noch mehr Konflikten, ja? Und mein Anliegen ist natürlich erstmal da so ein bisschen auch zu empowern, beziehungsweise auch dazu anzuregen, auch die verdeckten Seiten rauszuholen quasi.
Ja? Und vor allem auch mit dem Ansinnen, dass die Männer sich da an der Stelle einfach besser lesen lernen und verstehen.
Absolut, ja, das ist ja meistens so schambeladen. Ich stelle eine Frage, du hast ja auch gerade so schön gesagt, irgendwie stelle manchmal eine Frage so, wie fühlst du dich in deinem Körper? Und dann gucken die mich an, als wenn ich nicht alle Tassen im Schrank habe.
Ja, was so. Für ein Körper jetzt?
Ja, so gut. Ja. Ja. Also viele haben eben das Ganze als ein Sportgerät kennengelernt zum Beispiel. Ja. Das ist so, ja klar, ich mache Sport und das fühlt sich dann ein bisschen entspannt oder so. Aber wenn ich frage, wo im Körper spürst du Angst oder Anspannung, dann müssen wir das manchmal erstmal lernen. Oder wenn ich zum Beispiel frage, beschreib doch mal die letzte sexuelle Interaktion oder den letzten Sex, den du hattest, wo es misslungen ist, dann gibt es manche Männer, die antworten in so 5 Schritten oder 4 Schritten. Ja, wir haben uns geküsst, dann haben wir uns ausgezogen, dann bin ich eingedrungen, dann bin ich zu früh gekommen, dann ging es mir schlecht. Ja? Und da fehlt ganz viel. Zum Beispiel natürlich auch, wer hat zuerst geküsst? Wie habe ich mich gefühlt, als ich geküsst wurde oder als ich geküsst habe? War ich vielleicht unsicher, ja? Und wie habe ich vielleicht auch, wer hat wen als erstes ausgezogen? Und war ich vielleicht unsicher, ob ich zu früh da irgendwie vor und grenzüberschreitend, bla bla bla, ne? Und das können wir natürlich erobern in der Therapie.
Aber ja auch nur, wenn die alle genug Geduld mitbringen. Also mein Eindruck ist auch so, dass ich oft so eine gute Fee sein soll und die so pling, ja, dass sie dann in Ordnung bringe. Und so diese Geduld wirklich mit so einer Mikroanalyse Minischritte durchzugehen und auch zu gucken, alleine schon abwehrender Blick der anderen Person oder so eine Vorwegannahme von, oh, das geht bestimmt gleich wieder schief, ja, so in so einem Augenwinkel, wie viel das ausmacht, ja, und da kannst du halt nicht in großen Schritten drüber gehen und auch nicht eine Sache machen, die das dann verbessert, sondern musst dich halt so durch diese Mikroschritte durcharbeiten, ja.
Ja, das erfordert schon Geduld oder auch Einfühlungsvermögen oder, ja, weil das ist nicht immer leicht, ne? Das ist auch manchmal sehr zäh, finde ich, ja, stimmt.
Und es braucht halt viel sich überwinden, über den eigenen Schatten springen quasi und den entdecken, vielleicht nicht drüber springen, sondern reinsteppen und diese eigene Gedankenwelt sich selber erstmal bewusst machen, das sagst du ja auch, ne, so dieses Innenerleben überhaupt erstmal selber wahrzunehmen und dann das auch noch zu teilen und auszusprechen. Und da weiß ich auch aus Sexualtherapie, Fortbildung bei mir, dass dann immer gesagt wurde, auch so der erste Schritt ist erstmal auch drüber sprechen, sein Gegenüber, der es erstmal möglich macht, über Sex zu sprechen, weil das so krass tabuisiert ist, also ja mindestens wie Fremdgehen und Sterben. Und so dieses wirklich, dieses drüber sprechen, was erlebe ich da, wie geht das denn, wo sind meine Schwierigkeiten, dass das alleine schon wahnsinnig viel Erleichterung bringt und auch erstmal überhaupt eine Lebendigkeit auch wieder auch möglich macht an mancher Stelle.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass gerade bei Männern, die ein bestimmtes Männerbild haben, ist das so angstbeladen, dass die mich dann nachher so irgendwie panisch angucken, so nach dem Motto, ich kann auch meinem Partner nicht erzählen, dass ich unsicher bin oder dass ich dazu neige, zu früh zu kommen. Ne? Und genau das ist aber ja der Weg, Druck abzubauen. Ne? Wenn ich quasi sage, pass auf, bei mir funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ich würde gerne erstmal locker anfangen und dass wir ein bisschen kuscheln oder uns streicheln oder sonst was. Oder ich brauche irgendwie, dass ich hin und wieder mal anhalte, und weil ich irgendwie leicht erregbar bin oder sowas. Ne? Dann gucken mich manche Männer panisch an und sagen, was, das soll ich sagen? Das Schlimmste, was ich sagen kann. Ne? Und da sieht man ja auch, dass ein ganz bestimmtes Männerbild dahinter steckt. Ja? Das ist ja, finde ich, so ein weiterer Aspekt auch unserer Arbeit. Wenn ich zum Beispiel, weil es wäre ja für viele wirklich eine Lösung, also zu sagen, hier, du bist leicht erregbar, mach's doch mal langsam. So, und mach doch mal Slow Sex oder sowas. Ja? Oder in Zeitlupe. Oder ihr fangt einfach ganz langsam an, macht irgendwie was, was eben nicht so schnell geht. Ja? Da gucken mich manche Männer an und sagen, ja, gute Idee, vorübergehend. Da sage ich ja, was heißt vorübergehen? Also als Krücke, dass ich dann endlich wie ein echter Mann funktioniere. Dann frage ich, wie ist ein echter Mann denn? Ja, und dann kommen manchmal so Größen und fast schon irgendwie aggressive Fantasien. So nach dem Motto, ein echter Mann, der besorgt seinem Partner, seiner Partnerin mindestens irgendwie 5 bis 10 Orgasmen, bis quasi so der Partner nahezu um Gnade winselt. So irgendwie, ne? Und dann kommen häufig diese Seite. Und wenn man die im Kopf hat, wertet man natürlich die kleinen Schritte auch ein Stück weit ab, ne? Und auch die entscheidenden Schritte, ne?
Und was würdest du denn sagen, was kann denn zum einen der Mann selber auch dafür tun, damit er sich eben da auch in so einem Prozess für sich begibt? Also einmal sich Hilfe holen in so Orten wie bei euch, dass man sagt, so, ich lass mir mal helfen, ich traue mich, ja, ich werde eine von den 8% und hole mir sozusagen Unterstützung. Und dann sich auf so einen Prozess einlassen, vermutlich, ja, und sich so ein bisschen auch führen lassen von dir, so Fragen zu beantworten. Gibt es, oder für sich auch so zu erkunden, gibt es was, was die Person selbst tun kann? Also wenn sie jetzt den Schritt zum Beispiel noch nicht wagt, in irgendeinen Ort zu gehen mit echten Menschen?
Ja, erstmal ist der erste Schritt immer Introspektion. Das klingt vielleicht komisch, wenn wir das so besprechen. Aber viele kommen tatsächlich so in der Vorstellung, sag mir, was ich machen soll, dann mache ich es und dann wird es besser. Und dann sage ich manchmal, naja, es gibt leider keine Superübung, ne? Gibt's nicht. Und vor allen Dingen, wenn es die geben würde, machen die wenigsten die. Ja? Ja. So. Und das ist der erste Schritt. Der klingt irgendwie so ein bisschen klein, aber der ist riesig. Weil vielfach ist es so, dass dann eben betroffene Männer nach innen blicken und erstmal nichts sehen. Ja? Und sagen, ja, ist alles dumpf, ich fühle mich normal, so wie immer oder so. Ne? Und dann könnte man halt beginnen, wirklich da differenzierter hinzugucken. Zum Beispiel auch, indem man ja so eine Art Sextagebuch anlegt oder so und guckt, wie fühle ich mich eigentlich, kurz bevor ich zu früh komme, ja, oder danach. Ja, das heißt, den Fokus darauf zu lenken und auf den eigenen Körper, aufs eigene Erleben. Ja.
Und eben auch nicht so sehr bei der anderen Person bleiben, das finde ich halt auch daran so spannend, ne? Wirklich bei sich zu gucken, wie fühle ich mich beim Sex und nicht, oh mein Gott, merkt sie es, ja, oder so, sondern wirklich in so einen inneren Blick zu machen.
Ja, das Spannende ist ja, dass du das eigentlich ja erst mitkriegst, wenn du einen Unterschied wahrnimmst. Ne? Aber das ist halt interessant, wenn ich Männer befrage, dann kommt häufig, dass die so wie so einen Scannerblick haben. Ne? Die haben eben Sex Und dann sind die nicht in ihrem Körper und sagen irgendwie, ach toll, und fühlt sich irgendwie so an, ich würde mich gern so und so bewegen und atme mal tiefer oder so, sondern die scannen meistens die Partnerin oder den Partner und meistens so in negativer Weise, so nach dem Motto, ist sie schon enttäuscht? Ja, ach ja, wahrscheinlich schon, weil sie atmet irgendwie so und so und dann muss ich jetzt irgendwie so machen, ja. Und die sind quasi, wenn der völlig mit dem Fokus außen, und dann bin ich natürlich nicht beim Körper. Dann bin ich nicht bei mir, sondern ich scanne den anderen nach Signalen. Ne? Und das ist dann üblicherweise auch der Weg, wo dann so eine sexuelle Problematik eigentlich einen automatischen Verlauf nimmt. Ne? Dann kann man quasi nicht mehr zurück.
Ja? Na, und dann ist ja auch die Frage umzu. Ne? Also wozu scannst du nämlich, um da eben auch so ein Bild zu entsprechen, ich muss es ja dir besorgen, ich habe da so Druck, dass du. Ne? Also das ist ja auch spannend, das ist ja auch kein Scannen, um mehr besser zu spüren wie ich, sondern es ist ja wirklich auch so ein Lieferscan.
Ja, und so ein Angstscan, ne? Das ist so eher, wie kann ich meine Angst und Schuld minimieren, ja, so. Ja.
Ich will noch wissen, wie können denn Paare ihre sexuelle Intimität trotz vorzeitigem Samenerguss aufrechterhalten oder auch neue Wege der Lust entdecken? Und zwar fand ich so spannend, als ein Beispiel von Ulrich Clement, von dem du ja auch gelernt hast, der hat erzählt von dem einen Mann, der auch so einen vorzeitigen Samenerguss-Problem hat und darunter sein Leben lang gelitten hat und dann aber seine Technik geändert hat. Dann hat er lecken gelernt und fand mit Kunnilingus einfach seine Passion und hat sich so reingearbeitet, dass er da super Techniken konnte, sodass auch das gar nicht mehr um sozusagen Sex haben ging als Hauptfokus und um Orgasmus haben durch Penetration, sondern irgendwie so einfach so das Feld gewechselt und gesagt, so ich mach's anders. Legt sich hin. Und das fand ich irgendwie so ein cooles Bild davon oder ein Beispiel. So, wie kann ich auch so eine vermeintliche sexuelle Schwierigkeit, ja, oder so, einfach so für mich auch nutzen und was anderes Cooles draus machen und nicht so, oh mein Gott, unter Stress und Panik dann zu bleiben, sondern einfach an so ein Handeln zu kommen. Ich weiß nicht, ob der es auch erzählt hat, als ihr dabei wart bei ihm.
Ja, der hat ein Buch geschrieben, oder? Ich erinnere mich jetzt vage dran. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber der hat, glaube ich, auch sogar ein Buch geschrieben. Das wollte ich mir mal besorgen, aber ich habe leider es untergegangen.
Das ist auf jeden Fall, fand ich, so ein spannendes Beispiel für, wie kann eben so ein Paar auch oder wie kann jemand auch so das trotzdem eben auch trotzdem so eine Intimität herstellen, aufrechterhalten. Und hast ja einen Schlüssel, hast du ja schon genannt, durch so eine Introspektion und so ein Körper spüren, ja, auch wirklich in so einen intimen Moment auch zu kommen und eben nicht in so einem Erfüllungsdruck zu bleiben. Das wäre eins. Hast du noch andere Ideen für, wie kann so ein Paar und so eine sexuelle Intimität trotzdem auch aufrechterhalten?
Eine Intimität heißt ja erstmal auch, dass ich die Verletzlichkeit, die auftaucht, mit einbeziehe. Ja? Wie auch immer die Form aussieht, die dann eingenommen wird. Das kann ja auch bedeuten tatsächlich, dass man es ganz langsam angehen lässt, dass man vielleicht dem anderen in die Augen schaut. Und meistens ist es eben so, dass betroffene Männer all das meiden. Die haben eben so eine Fokussierung und sagen, na, eigentlich ist Sex Penetration und mindestens so, was weiß ich, 50 Anschläge die Minute so irgendwie. Ne? Also so richtig so eine mechanische Vorstellung. Und allein davon abzuweichen, ist meistens angstbeladen. Ne? Und darum ringe ich dann ganz viel in der Arbeit, wirklich zu sagen, Mensch, was würdest du machen, wenn du deiner Verletzlichkeit auch den Raum geben würdest? Und dann kommt manchmal, ja, dann würde ich erstmal kuscheln. Ah ja, okay. Warum machst du es nicht? Ja, weil ich denke, mein Partner, der will was ganz anderes. Ne? Und dann üben wir das quasi ein. Meistens sind die Vorstellungen schon da. Ne? Aber das Problem ist eben, dass, ja, so wie als würde die Emotionalität dann komplett die Szenerie übernehmen. Ne? Und quasi auch die Bilder, die treiben dann so. Also ich habe nicht wenige, die dann sagen, na, ich muss doch unbedingt am Schluss penetrieren und dann irgendwie mindestens 5 Orgasmen. Ne? Und wenn das nicht erfüllt ist, ist es kein Sex. Und die würden dann auch wahrscheinlich sagen, naja, lecken ist okay, ist ja, kann man mal machen, ja, aber als Vorspiel. Ja? Und der Hauptgang ist klar. Und davon versuche ich dann eben runterzubringen. Und dann gibt es natürlich 1000 Spielarten. Ne? Also von sich gegenseitig auch vielleicht erotisch zu massieren, ja, den Körper des anderen Menschen zu erkunden, ja, vielleicht auch mal innezuhalten. Und das sind ja sehr intime Praktiken auch, ja, auch dann in die Augen zu sehen, ja, Sex mit offenen Augen zu praktizieren und dann eben auch immer auch innezuhalten, weil man merkt vielleicht, dass man gerade sensibel ist oder sensitiv sich zurückziehen möchte, innezuhalten. Ne? Und dadurch entsteht dann ja auch eine ganz andere Intimität. Ne? Und klar, oral und so weiter, aber es ist ja auch für viele eben so, dass sie dann befürchten, dass sie irgendwann doch irgendwas einlösen müssen oder auch in der Stelle oder dann halt irgendwie, weil das ja auch die andere Seite ist, deswegen frage ich mich auch, wie hat der Mann denn das gemacht? Weil kann ja auch, weil der muss ja dann auch tatsächlich auch so, ich sag mal, daraus wirklich auch einen Lustgewinn für sich ziehen. Ja.
Ja.
Und das ist ja interessant, ja, wenn, und das ist ja die Frage, ne? Gelingt das, wegzukommen von dieser Scanner-Nummer so, ich scanne und gucke, habe ich irgendwie meinen Job gemacht, hin zu eigenem Lusterleben, ne? So.
Genau, und da eben das auch wieder so zu ownen und zu übernehmen und zu sagen, ich will das für mich auch, ich will auch Lust haben und wie kriege ich die denn und sich darüber auch so ein Stück wieder in den Prozess zu begeben und eben weg zu, ich muss irgendwas erfüllen oder ich mache es nur aus Angst oder ich gucke nicht hin und so, sondern wirklich in so ein Spüren für sich selber auch zu kommen.
Ja, viele haben ja so, also ich versuche so zumindest so eine Renaissance des Begriffs Egoismus zu fördern auch in der Arbeit, ne?
Ich auch. So. Ach, mein erster ja, Schlüssel super. Ist ja erst ich dann, du, guck mal.
Ja. Me first oder so, ne?
Genau.
So. Und das Problem ist ja, dass die meisten dann so komisch gucken und sagen, oh, was, das geht doch nicht. Und ja, ich muss doch gucken, wie es meinem Partner geht, ja? Ja, klar, aber nicht unbedingt das als Referenz fürs eigene Erleben nehmen.
Ja? Nicht nur.
Ja. Ja, und da steckt ja auch so ein Misstrauen der eigenen, den eigenen Regungen gegenüber dahinter, ne?
Ich will noch mal Richtung Beziehung und Sex. Du hast so schöne Zahlen auch drin, wie lange Sex dauert. Und du hast so drei Referenzzahlen, einmal mit und einmal ohne Ejakulationsstörungen und dann noch Urologen.
Ja, das ist lustig. Ne?
Ja. Ja, und die Urologen sagen, wir haben 5 Minuten lang Sex und die anderen viel, viel kürzer. Und dann frage ich mich auch, was ist denn eigentlich Sex? Ja, also was wird da eigentlich, was zählen die da eigentlich, wenn die sagen, Sex dauert 4 Minuten? Sag mir mal.
Die haben ja dieses Maß, wie hieß das nochmal, intravaginale Ejakulationslatenzzeit. Ne? Mhm. Und das wurde tatsächlich lange Zeit diskutiert, was ich natürlich auch so einen hilflosen Versuch finde. Ne? Etwas, was ja eigentlich rein subjektiv ist. Weil ich könnte auch fragen, wie ist denn beim Quickie? Beim Quickie ist ja unter Umständen besonders anziehend, wenn es eben schnell kommt. Ja?
Was ist denn ein Quickie im Vergleich zu nur 3 Minuten Sex?
Ja, ja.
Wie kurz ist das denn? Und die Vorstellung, der Vergleich, den man im Kopf hat, sowas wie normaler Sex, ja, dauert immer ewig, Paare ringen so viel darum, dass sie keinen haben, ja, und dann denkst du, 3 Minuten? Schnell gemacht.
Ja, das ist ja das, und da sieht man, ich glaube, die bei dieser Studie, die du ja gerade auch zitiert hast, da geht es eben darum, ich glaube, die sollten mindestens 2 Jahre zusammen sein, das war, glaube ich, das Kriterium, damit man eben nicht zu aufgeregt ist wahrscheinlich, ne? Und was da ja das spannende Ergebnis war, ist eigentlich, dass die Selbsteinschätzung ja, dazu führt, dass Männer sich eigentlich als ja, nicht normal einschätzen, ja, obwohl diejenigen, die sich als normal einschätzen, eigentlich auch nicht viel länger durchhalten, wenn man so will. Ne? So, und wie genau, das waren, glaube ich, Laborbedingungen, was natürlich auch heiß ist, ne? Je nachdem, welchen Fetisch man mitbringt. So, aber
heiß oder kühl,
vielleicht noch verkabelt oder sowas in so einem Uni-Ding. Ja.
Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist es denn überhaupt, dass so beide Partner beim Sex oder auch in der Beziehung sexuell zufrieden sind?
Ich glaube, dass das auch stark mit der Beziehungszufriedenheit einhergeht. Ich glaube, dass Sex ein Kommunikationskanal ist. Ja? Ich glaube, das wird ja manchmal so ein bisschen... Ich weiß nicht, was die Leute für Vorstellungen haben, aber bei uns ist nicht selten so, dass dann Leute sagen, Paartherapie heißt irgendwie sowas wie, wir kommunizieren oder wir reden drüber. Und wenn dann Sex ins Spiel kommt, dann ist es so, geht mal zum Spezialisten. Und dann frage ich mich manchmal, was sind denn die Spezialisten, was machen die denn? Ja? Mal haben die so spezielle Übungen oder so Zaubertricks oder irgendwie so organische, ich weiß es nicht genau, ja, oder die wissen genau, was man jetzt tun muss. Die haben so Verhaltenstipps oder so. Ne? Mhm. Für uns und für mich ist Sex eine Kommunikationsmöglichkeit. Ja? Und auf dem Kanal kann man eine ganz bestimmte Erfahrung machen. Ich glaube zum Beispiel, dass man sich da auch körperlich geliebt fühlen kann. Ja? Das heißt, das kann man ja irgendwie 100-mal sagen, kommt aber nicht unbedingt an. Denn stell dir mal vor, es würde dir jemand 100-mal sagen, du bist toll, fasst dich aber nie an. Und geht deinen Berührungen aus dem Weg. Ja? Ich glaube nicht, dass das ankommt. Wenn allerdings Sexualität lebendig ist und einfühlsam ist und verbindend ist, ich glaube, dann vibrieren wir einfach und haben körperlich das Gefühl, dass wir einfach liebevolle Wesen sind und geliebte Wesen sind. Ja? Und ich glaube, dann gucken wir auch an uns runter und mäkeln nicht an jeder Speckfalte rum oder wie wir mal wieder aussehen oder wie alt wir sind oder was weiß ich oder wie jung oder wie dünn oder wie was weiß ich wie. Ne? glaube, das ist einfach ein körperlich vermitteltes Gefühl von, ich werde geliebt. Ne? Und wenn Paare sich das vorenthalten, deswegen auch immer, ich glaube, dann bleibt ein wichtiger Aspekt der Kommunikation auf der Strecke. Ne? So. Und gleichzeitig gibt es eine andere Ebene, wo ich sage, ich würde mich niemals in die Welt von erwachsenen Menschen einmischen. Ja? Das heißt, die müssen schon kommen und drunter leiden. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, sie haben keinen Sex, um Gottes Willen. Ja? Sie müssen noch Sex haben, sonst fehlt ihnen was im Leben. Ja? So, sondern ich würde natürlich nur darauf eingehen, wenn wirklich auch ein Auftrag da ist innerhalb von meiner Arbeit. Ich habe relativ wenig bis kein Sendungsbewusstsein, so nach dem Motto, ich muss jetzt missionieren und sagen, wie toll es doch wäre, wenn sie sexuell kommunizieren oder so. Ne?
Das fand ich auch von Clement übrigens ganz spannend, diese Idee von so einer Neutralität, auch so einer Ergebnisneutralität von TherapeutInnen, dass man eben, das kann ja auch, sagt er auch, es ist auch total sinnvoll, keinen Sex zu haben, weil schlechter Sex muss auch nicht gelebt werden. Das finde ich irgendwie auch, ne? Es lohnt sich, also es gibt gute Gründe, warum dieses Paar keinen Sex hat. Und so, also finde ich irgendwie auch super spannend, mal so aus einem anderen Blick drauf zu gucken. Was würdest du denn sagen, man kann trotzdem, oder wie können Paare auch nach längerer Zeit in einer Beziehung auch ihre Sexualität wiederbeleben? Das ist ja vorhin schon gesagt, dass auch manchmal Paare zu dir kommen, die schon so lange auch zusammen sind. Ich habe ja auch so einen Satz, 20 ist das neue 7, als wäre 20 Jahre irgendwie nochmal so eine Sollbruchstelle, ja, dass man sagt, zwischen 17 und 23 Jahren, jetzt muss ich nochmal gucken, ob nicht doch noch was anderes geht oder wir kriegen es irgendwie nochmal hin. Was würdest du sagen, wie können denn Paare ihre Sexualität auch wiederbeleben?
Ich finde es ja gar nicht so einfach, das pauschal zu beantworten, ne? Weil ich finde, das ist immer die Frage, wie haben sie ihre Sexualität verloren? Es gibt durchaus Paare, die haben so, dass irgendwas passiert in der Beziehung. Also so was weiß ich, manche haben irgendwie eine depressive Episode oder eine Angehörige sind gestorben oder was auch manchmal so ist, jemand ist krank geworden und dann weiß man nicht mehr so richtig, wie soll man sich dem dann gegenseitig begegnen.
Oder haben Kinder bekommen, ist ja auch ganz oft so eine Stelle, wo das danach nicht fluffig weitergeht im Bett.
Ja, genau, ja, weil irgendwas sich verändert hat und man vielleicht auch gar nicht drüber sprechen konnte. Oder ich habe auch manchmal so die Vermutung, dass zum Beispiel, wenn innerhalb einer Beziehung zum Beispiel eine Fehlgeburt, Totgeburt oder irgendwas, ne, oder auch eine Abtreibung war, dass dann halt teilweise auch so ein Schweigen da ist und die beiden irgendwie gar nicht mehr drüber reden können und sich irgendwie manchmal gegenseitig Schuldgefühle entstehen oder sowas. Ne?
Und dann Sex als Kommunikationsmittel, das eben auch verdeutlicht, dass eben da keine Kommunikation ist, ergo auch kein Sex.
Ja. So, und ansonsten bin ich natürlich eher differenzierungsbasiert oder differenzierungsorientiert unterwegs. Das heißt, ich gehe häufig davon aus, dass eben keinen Sex zu haben eben auch eine Botschaft verkörpert oder darüber auch was ausgedrückt wird. Ne? Zum Beispiel, ich will nicht mehr. Logisch, ja? Weil wir haben ja manchmal mit Paaren zu tun, ich drehe das auch gern um. Die sagen mir dann ja manchmal sowas wie, ja, wir haben seit 15 Jahren keinen Sex mehr, jetzt wollen wir aber unbedingt. Ne? Wir können irgendwie nicht. Und dann frage ich manchmal, schlafen Sie zusammen im Ehebett? Und dann kommt, ja, klar, wieso? Gehen Sie zusammen ins Bett? Ja, jeden Abend. Ja? Und dann drehe ich es um und frage, wie kriegen Sie das denn hin, dass zwei erwachsene Menschen quasi, die beide sagen, ich will mit dir Sex haben, 15 Jahre der Begegnung auf dieser Ebene aus dem Weg gehen? Ja? Was geht ganz konkret in Ihnen vor, wenn Sie neben Ihrem Partner halbnackt im Ehebett liegen? Ja? Wie kommt es, dass die Hand nicht rübergeht? Und ja, und dann kommen wir manchmal auf die Punkte, dass dann irgendwie sowas kommt wie, ja, ich muss ja immer anfangen, ja? Soll die auch doch mal und ich kann es ja immer nur falsch machen, dann mache ich lieber gar nichts mehr. Ich bin jetzt 10 Jahre lang abgewiesen worden, jetzt soll mein Partner mal gucken und ich warte schön ab oder sowas. Ne? Oder vor 5 Jahren ist der mal fremdgegangen, jetzt bin ich so beleidigt, dass ich denke, nö, da muss irgendwie mehr kommen, da fehlt noch eine Entschuldigung. Ne? Und dann kommen wir häufig auf die hindernden Dinge, nämlich da, wo jemand sich entschieden hat, nicht zu wollen. Oder, ja, und wenn wir die würdigen, dann finde ich, entsteht häufig wieder ein Aufeinanderzugehen, ja? Wenn das gewürdigt wird. Ja?
Aber eben auch durch Introspektion aussprechen, hören, da bleiben. Ne?
Ja, indem das, was bisher tabuisiert ist und nicht kommuniziert wurde oder ausgeklammert wurde, deswegen sagen wir auch, der Schatten begegnet uns häufig im Bett. Ne? Also bei Paaren haben manchmal keinen Sex, weil das wäre der Worst Case. Stell dir vor, du bist eigentlich wütend auf deine Partnerin, deinen Partner und dann liegt ihr zusammen im Bett und du hättest Sex, dann würde dir die Wut ja eigentlich begegnen. Und wenn die nicht passt in dein Beziehungskonzept, dann lässt es lieber sein, ja? Dann schiebst du es weg und tabuisierst das Ganze und dann bleibt halt nichts mehr übrig.
Ja, und eben auch so. Kein Sex.
Ja.
Das heißt auch auf die Frage, was können die wieder tun und wieder beleben, wieder ins Gespräch kommen, wieder zu kommunizieren beginnen, sich spüren lernen, aussprechen, ehrlich hingucken und dann auch darüber wieder in so eine positive Spannung kommen.
Ja, für uns geht es ja darum, dass sie das ausdrücken und auch erstmal spüren, was tabuisiert ist. Das heißt, das ausdrücken, was sie bisher zurückgehalten haben. Ja. Weil reden tun die ja meistens. Also wir haben ja teilweise Paare, die sitzen voreinander und sagen, oh, ich würde mir wünschen, dass wir mal wieder Sex haben. Dann sagt die andere Person, ja, ich auch. Ja? So. Das heißt, da gibt es ja so einen Konsens meistens, der wird ja kommuniziert.
Aber auch so ein Tabu-Konsens, so wir reden eben nicht drüber, über das, was wirklich ist zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja das Problem, ich kann ja nicht das greifen, was ich eigentlich tabuisiere. Ja? Und deswegen ist eben, finde ich, die Herausforderung auch in der paartherapeutischen und paar- und sexualtherapeutischen Arbeit, eben die tabuisierten Aspekte ins Bewusstsein zu bringen, ne? Und zu merken, ah ja, da gibt's was und dem gehe ich bisher aus dem Weg. Und das steht zwischen uns, also das schiebe ich zwischen uns und das beseitige ich einfach nicht. Ne?
Sag mal, ihr bietet in eurem Institut ja auch Fortbildung und Sexualtherapie an. An wen richtet sich denn die? Nehmen da auch interessierte Paare teil oder vor allem Fachpublikum?
Ja, bisher Fachpublikum oder beziehungsweise Leute, die das maskieren, ne?
Genau, ich wollte mich auch fragen. Sind da dann auch besonders Menschen, die sich deswegen, weil sie selber ein paar Probleme haben oder Sexprobleme natürlich auch drin als TherapeutInnen?
Also wir wissen es nicht, weil wir haben tatsächlich viele, die als Paar auch teilnehmen und die gehen dann manchmal auch natürlich durch so einen Prozess, ne, und auch durch einen transformierenden Prozess. Aber es ist meistens maskiert, als wir wollen zusammenarbeiten. Ne? Also jetzt keine reine Selbsterfahrungsgruppe. So, das wäre mal spannend, wirklich eine nochmal ins Leben zu rufen, aber dazu haben wir nicht wirklich die Ressourcen und wir haben auch eine andere Selbsterfahrungsgruppe. Und da gehen wir halt, da erklären wir nichts, wenn man so will. Ne? Aber in unseren Fortbildungen haben wir den Anspruch, dass wir die Sachen auch erklären können, die wir machen, dass du immer fragen kannst und sagen kannst, was macht ihr da gerade, wofür und so. Ne? In der Selbsterfahrungsgruppe gehen wir quasi rein und ziehen die Prozesse auch durch. Ne? Und dann nehmen auch teilweise Paare teil. Ja.
Und wie war das bei dir? Hat sich so deine Sexualität auch durch die Fortbildung und so weiter verbessert und durch die Arbeit mit den Paaren?
Ja, die ist in eine ganz andere Kiste gekommen, ne? Dass ich jetzt merke, also ich habe, wenn man so will, mehr Selbst-Bewusstsein. Ne? Also jetzt gar nicht mal, weiß nicht, sicherlich auch viele unsichere Momente, das meine ich nicht damit, sondern eher, dass ich mich frage, was ist eigentlich los in mir? Ne? Und was will ich? Was habe ich vielleicht für Bedürfnisse? Und ich glaube, dass ich das einfacher aussprechen kann und besser kommunizieren kann. Ne? Und wenn Sex Kommunikation ist, muss ich sagen, ich habe, glaube ich, mehr Kommunikationsmöglichkeiten mir erobert. Ne? Ich komme aus der Kiste, das ist so völlig mechanisch wie so ein Roboter eigentlich. Ne? Mhm. So eigentlich getrieben, ohne zu wissen, was da eigentlich los ist. Ja? Und heute würde ich sagen, wahrscheinlich auch viele Schamgefühle, viele Schuldgefühle, irgendwie falsch zu sein und nicht normal. Ja, und ich glaube, ich habe mehr Platz bekommen. Ja? Ich weiß nicht, das ist ja eine grundsätzliche Frage, die wir uns stellen sollten. Ne? Viele haben ja so die Vorstellung, wenn sie zum Beispiel schwere Erfahrungen mitbringen aus der Kindheit, die sind dann irgendwann weg oder so oder durchdrungen und dann flattern sie so weg. Ne?
Auch wenn man Therapie macht, ist man danach ganz gesund.
Ja, genau, so wie wir alle. Ja? Also ich glaube halt, es bleibt immer eine Narbe. Ne? Ich glaube, so wie wenn du eine Verletzung hast oder irgendwie einen Unfall hast, dann wirst du dich auch Jahrzehnte daran erinnern, wenn du dir die Narbe anguckst. Ne? Und gleichzeitig macht die natürlich auch sensibel. Sie macht sensitiv und ich glaube halt, so würde ich zumindest meine Veränderung beschreiben. Ich glaube, dass ich mehr Facetten in mir wahrnehmen kann, ja. So.
Und wenn du so einen Beziehungstipp deinem jüngeren Ich in der anderen Kiste noch geben könntest, was wäre das denn?
Oh ja, fokussiere früher nach innen, ja. Auch wenn es nicht einfach ist, das ist ja das andere, ne? Ich glaube, ich wäre dann aufgefallen, wenn ich irgendwie so auf so einem Trip gewesen wäre früher. Es kommt ja dazu, aber ich würde wahrscheinlich sagen, erstmal einerseits halt durch, es wird besser, auch gut, ja. Gibt ja auch Kraft, so nach dem Motto, das, was du gerade lernst, wird später zu deiner Profession werden, ja. Obwohl, dann hätte sich das Jüngere selbst wahrscheinlich an den Kopf gefasst und gesagt, so einen komischen Job will ich nicht haben. Aber das ist gar nicht so einfach. Also angenommen mal, das Jüngere selbst hätte nicht geantwortet, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, halt durch, ja. Und stell dich deinen Ängsten. Ja? Das heißt, spring hinein in den Angstbereich, weil da wirst du Entwicklung finden. Ja? Mach all das, vor dem du Angst hast. Ja? Vertrau, dass das zur Fähigkeit wird.
Hm. Und das ist ja auch deine Erfahrung, dass du das wandeln konntest. Und das siehst du ja auch bei den Menschen, die du begleitest, dass man wandelbar ist. Und dass, wenn man sich wirklich traut und losgeht und den Mut hat, auch zu sprechen und auszusprechen und nach innen zu schauen, dass dann auch viel wieder möglich ist und dann auch Veränderung wieder da ist und eben auch wieder so ein positiverer Blick auf sich, der auch dann wieder viel mehr ermöglicht, glaube
ich. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Weg natürlich, um auch sich selber auch in die eigene Selbstachtung zu finden, ne? In den Angstbereich zu springen, in das, vor dem man sich vielleicht besser gescheut hat, ja, in den tabuisierten Bereich zu springen, ne? Und das anzuerkennen, was ja ohnehin da ist, was wir nicht leugnen können. Quasi.
Robert, vielen Dank für die ganzen Impulse und vielen Ideen und deinen Einblick in deine Arbeit und vielen Dank für dein Buch, auch dass du da ein Stück zur Enttabuisierung beigetragen hast und dass Menschen, die unter vorzeitigem Samengusslein einfach auch eine Möglichkeit gibt, sich eben auch mit dir quasi als Autor auszutauschen, alleine durchs Lesen und durch die vielen Beispiele, die ja auch einem, finde ich, immer Mut machen, dass anderen auch so geht. Das ist jedenfalls auch so ein wichtiger Heilungsmoment, dass man merkt, so, ich bin damit nicht alleine. Danke für die vielen tollen Anregungen, die du gegeben hast heute und viel Erfolg weiter für deine Arbeit und ich freue mich voll auf weiteren Austausch mit dir.
Ja, vielen Dank. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und danke auch für deine Arbeit, ja, und für die wertvolle Arbeit.
Dankeschön. Auch alles Gute.
Ja, bis bald. Ciao.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.